Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir gehen hier gleich in die Kryosphäre, also in den gefrorenen Teil unserer Erde, zu Gletschern und Eisschilden und Permafrostböden. Wie diese eisige Welt funktioniert und wie sie sich gerade dramatisch verändert, das ist das Thema in einem neuen Eisbuch. Und darüber rede ich hier gleich mit der Eisbuchgestalterin Esther Gonstaller. Im Moment gibt es noch 5 kleinere Gletscher in Deutschland, in den Bayerischen Alpen, aber in 10 Jahren schon könnten diese Gletscher verschwunden sein. Das habe ich aus einem neuen Buch, aus dem Eisbuch von Esther Gonstaller. Das Eisproblem, das ist zwar in anderen Regionen der Welt viel, viel größer als hier bei uns, aber die Sache mit den Gletschern bei uns in den Alpen, die ist mir doch besonders nahe gegangen, weil die habe ich zum Teil noch selbst gesehen und bald schon sollen die eben verschwunden sein. Jetzt bin ich mit Esther Gonstaller verbunden. Guten Tag, ich grüße Sie.
Hallo, Herr Mayer.
Wie ist es bei Ihnen? Was ist Ihnen besonders nahe gekommen?
Ja, vor allem das Tauen des Permafrostbodens in der Arktis. Dadurch, dass die Arktis schon um 10 Grad wärmer ist als noch im 19. Jahrhundert, taut da der Boden und gefährdet ganze Kulturen und Lebensweisen heute schon. Und die verschwinden vor unseren Augen und von diesen 4 Millionen Menschen, die dort in der Arktis leben und ihren existenziellen Problemen, hört man gar nicht so viel. Das hat mich am meisten schockiert.
Und wenn es jetzt um die Klimakrise insgesamt geht, um die Erderwärmung, vom Verschwinden des Eises, habe ich zumindest schon öfter gehört. Also das Thema steht schon im Raum. Wenn Sie jetzt so ein Buch machen, so ein Grafikbuch, wie Sie das auch bei anderen Themen schon gemacht haben, wie wollten Sie da denn dieses Thema der Eisschmelze jetzt auf Ihre besondere Weise angehen?
Ja, ich wollte es so angehen, es ist halt ein sehr, sehr großes, vielschichtiges Thema. Es spannt sich um den ganzen Globus, die Kryosphäre hatten Sie schon erwähnt. Und mit Grafiken kann man halt solche unsichtbaren Dinge, die auch weiträumlich entfernt von uns passieren und komplexe Zusammenhänge von Ökosystemen, kann man in Grafiken super schön darstellen und damit quasi den Wissensschatz eines jeden von 0 auf 100 sozusagen in einer ganz spielerischen Weise, so quasi durch die Visualisierung das Verständnis fördern. Und ich möchte jetzt quasi aus allen verschiedenen Bereichen der Kryosphäre zeige ich im Detail und auch im Überblick mit Grafiken diese Themen.
Das haben Sie schon bei anderen Büchern gemacht. Es gibt von Ihnen schon das Atombuch, das Ozeanbuch, das Klimabuch, das Waldbuch zum Beispiel. Haben Sie da auch Erfahrungen gemacht, dass das tatsächlich gut funktioniert? Die Darstellung solcher komplexen Zusammenhänge, Klimabuch zum Beispiel, in Grafiken, dass das ankommt bei Menschen?
Ja, also ich habe auch immer wieder von Lehrern gehört, dass sie die Bücher im Unterricht einsetzen, aber auch von engagierten Eltern, die schon mit ihren 8-jährigen Kindern zum Beispiel die Bücher durchgehen und wo jede Altersklasse findet in den Büchern quasi etwas. Das ist für eine ganz breite Bevölkerung gemacht und funktioniert scheinbar sehr gut.
Staune ich jetzt ein bisschen, weil es ist unglaublich viel Wissen drin steckt in Ihren Büchern und auch auf den einzelnen Seiten. Das hat ja fast was Wissenschaftliches, dass da schon so junge Menschen sich damit auseinandersetzen. Aber wenn das über die Grafiken funktioniert, umso schöner. Ich war gerade bei den Bayerischen Alpen. Das ist jetzt mengenmäßig ein winziges Teil des weltweiten Eisproblems. Schauen wir doch mal auf einen größeren Teil des Problems, auf das grönländische Eisschild. Das zeigen Sie in Ihrem Buch in einem Bild, in einem Querschnitt, einmal quer durch Grönland geschnitten. Ja. Das ist schon beeindruckend, weil da sieht man unten so ein bisschen bergiges Land, schon Berge drauf, aber relativ flach und da drüber ein sehr, sehr dickes Eisschild, bis zu 3200 Meter dick. Was wollten Sie jetzt alles zeigen mit diesem Bild?
Genau, auf dem Bild sieht man auch die Dynamik des Eises mit Pfeilen. Es sind auch kleine Eisschneeflocken gezeigt, sodass der Zuwachs des Eisschildes, der geschieht ja immer durch Schnee. Aber es wird auch gezeigt, dass es dort Schmelzwasserseen an der Oberfläche gibt. Es gibt Flüsse und man lernt, dass 70% der Oberflächenschmelze zum Beispiel durch den Eisverlust stattfindet und dass ein Drittel direkt durch Gezeitengletscher in die Meere das Eis ausgestoßen wird. Und man erkennt sozusagen, sehr viele Prozesse kann man daran erkennen.
Das ist jetzt auf einer Doppelseite. Die Doppelseiten zeigen immer sozusagen einen Ausschnitt der Gesamtgeschichte. Auf der gleichen Doppelseite mit diesem Querschnittbild, da zeigen Sie etwas, was mir als Begriff auf jeden Fall neu war, nämlich die Albedo. Was ist denn, also wenn man das so ausspricht, was ist denn die Albedo und wie zeigen Sie das?
Ja, das ist das Reflexionsvermögen der Erde. Also wenn Sonnenstrahlen auf eine weiße Oberfläche, zum Beispiel Schnee oder Eis treffen, werden sie ja zum Großteil reflektiert, zu 90%. Und das sieht man dann an einem dicken Pfeil, der von dem Eisschild aus wieder hoch in die Luft geht. Aber wenn diese Sonnenstrahlen auf den Ozean treffen, dann erwärmen sie ihn. Er absorbiert die Energie und es werden nur so um die 7% wieder reflektiert.
Das ist die Albedo. Und jetzt hat Grönland und überhaupt die Arktis, die haben nochmal ein Spezialproblem im Klimawandel, nämlich den arktischen Wärmestau, was uns ja jetzt erstmal nicht plausibel klingt, weil wir die Arktis ja mit Kälte verbinden. Was ist denn der arktische Wärmestau?
Ja, das ist ein Phänomen, was vor allem im Winter auftritt. Dadurch, dass kalte Luft sich nicht so stark durchmischt, wird die wärmere Luft, die vom einmal durch unsere CO2-Ausstoß verursacht, aber auf der anderen Seite auch die wärmere Luft, die vom Ozean aufsteigt, wie in einer dampfenden Badewanne quasi, die wird gefangen an der Oberfläche. Die vermischt sich also nicht in die höheren Schichten. Und dadurch wird es immer wärmer. Und vor allem im Winter sieht man das in der Arktis und führt natürlich dann dazu, dass mehr Eis schmilzt, aber auch das Eisschild Grönlands zum Beispiel immer stärker abschmilzt.
Jetzt sind Sie, ich habe schon gesagt, Infografikerin und Buchgestalterin. Sie sind eben keine Polarforscherin oder so etwas.
Genau.
Woher haben Sie jetzt die vielen, vielen Informationen, die Sie in Ihrem Buch umwandeln, eben in Bilder und Grafiken und Texte?
Ja, ich habe mittlerweile, da ich jetzt also seit 2009 diese Art Bücher gestalte, schon ein großes Netzwerk an Wissenschaftlern. Zum Beispiel bei dem arktischen Wärmestau hat mir ein Wissenschaftler, mittlerweile auch Freund von mir, Dr. Malte Stücker aus Hawaii geholfen. Der hat zu dem Thema erst letztes Jahr eine Studie veröffentlicht. Und ich kontaktiere Wissenschaftler aufgrund von Studien, die ich finde im Internet. Und ganz oft entsteht dann ein reger Austausch und sie helfen mir bei der Konzeptualisierung oder Visualisierung der Grafiken und geben mir Feedback dazu. Also bei jedem Buch helfen mir so 20, 30 Wissenschaftler meistens.
Am Ende des Buches ist ja auch eine lange Liste mit Verweisen auf Studien, die Sie genutzt haben. Jetzt haben wir über das grönländische Eisschild gesprochen. Das ist schon gigantisch, aber noch sehr viel größer ist das antarktische Eisschild. Das ist ja ein ganzer Kontinent. Wie erfasst man denn einen Kontinent in Grafiken?
Ja, indem man sich von ihm von allen Perspektiven nähert. Also mich hat zum Beispiel interessiert, was unter dem Eis ist. Da gibt es Flüsse und Seen, die fließen tatsächlich. Warum? Das sieht man in Grafiken, in Ausschnittgrafiken oder dass es unter der Antarktis Vulkane gibt, sieht man dort auch. Und auf der anderen Seite hat es mich interessiert, was passiert denn um die Antarktis rum? Da ist ja ein Ringozean und diese Meeresströmungen, die verändern sich. Und dadurch, dass das Meer sich immer weiter erwärmt durch den Klimawandel, die Meere ziehen ja ganz viel, also über 90% unserer Wärme aus der Atmosphäre, gefährden dieses wärmere Meerwasser auch das Schelfeis. Das kennen wir vielleicht noch von dem Larsen-Schelfeis, was abgebrochen ist, zuletzt 2017 in der Größe Luxemburgs. Mhm. Also da brechen riesige Eisberge, Eisschollen ab und der Gletscher, der am Ende der Eisscholle saß, der ist dann quasi, es ist wie als ob man einen Stöpsel zieht und der beginnt plötzlich mit zehnfacher oder noch stärkerer Geschwindigkeit abzufließen ins Meer und dann den Meeresspiegel dadurch zu erhöhen.
Also weil das Schelfeis, dieser Stöpsel abbricht vom Kontinentrand, kann der Gletscher noch schneller ins Meer abfließen. Sie zeigen am Ende Ihres Buches Methoden, wie wir unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren können, um eben am Ende der Wirkungskette auch das Abschmelzen des Eises vielleicht etwas reduzieren zu können. Jetzt habe ich über Sie selbst gelesen, dass Sie jedes Jahr in einem anderen Land leben oder zu leben versuchen, was ja jetzt nicht ohne Reisen geht und ohne viel energieintensive Online-Arbeit, denke ich mir jetzt jedenfalls so. Wie gehen Sie denn dabei mit Ihrem ökologischen Fußabdruck um?
Ja, also das stimmt. Ich reise viel, aber ich bewege mich auf den Reisen sehr oft per Fahrrad fort, per Campervan, indem ich dann einen sehr reduzierten, minimalistischen Lebensstil habe, sehr wenig Wasser verbrauche und nur den Strom, den ich selbst erzeuge, per Solarpanel zum Beispiel. Oder auch für das Ozeanbuch habe ich auf dem Segelboot gelebt ein halbes Jahr. Und wenn ich dann meinen Flug mache, die werden durch meine monatliche Förderung von der Renaturierungsmethode, FMNA heißt das, in Afrika gefördert. Und dadurch ausgeglichen. Aber ich schaue auch in allen Lebensbereichen, dass ich so wenig wie möglich in meiner Freizeit CO2 verbrauche. Ich bin eigentlich nur am Wandern und Tauchen. Fahrradfahren.
Jetzt versuche ich mir gerade vorzustellen, wie Sie Ihr ganzes Buchzeug auf dem Fahrrad mitnehmen oder auf dem Segelboot.
Ja, das klappt tatsächlich. Ist eigentlich nur ein Laptop.
Sehr interessant. Eine letzte Frage noch. Sie sind mit dem Eisthema gerade auch in ein anderes Medium gegangen. Sie machen einen Podcast zu dem Eisbuch. Der Klimaspickzettel heißt der Podcast. Was machen Sie denn da? Da wird es ja schwierig mit Grafiken im Podcast.
Genau, ja, da geht es nochmal darum, quasi dem Thema auch eine Stimme zu geben, den Wissenschaftlern eine Stimme zu geben und so einen ganz anderen Aspekt nochmal zu hören. Und ja, es ist sozusagen wie so ein Zusatzangebot, in dem ganz viele Themen, momentan das Thema Eis in der ersten Staffel, im Detail ergründet werden und da lade ich Wissenschaftler ein und genau, gebe Ihnen eine Stimme.
Der Klimaspickzettel heißt der Podcast von Esther Gonzalla. Und vor allem haben wir gesprochen über Ihr Eisbuch. Das heißt im Untertitel Alles, was man wissen muss in 50 Grafiken. Im Ökom Verlag ist dieses Buch erschienen. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank, Herr Mayer. Tschüss.
Tschüss.
Adventskalender. Hallo, ich bin Friederike Sittler bei Deutschlandfunk Kultur für Hintergrund, Kultur und Politik zuständig. Und ich mag keine Geschenkgutscheine. Eigentlich. Denn diesmal muss es sein. Genderleicht, wie Sprache für alle elegant gelingt, von Christine Olderdissen, erscheint erst am 17. Januar im Duden Verlag. Geschlechtergerechte Sprache. Genderleicht ist nicht nur Titel des neuen Buches, sondern auch des Projekts im Journalistinnenbund, einem Verein für Frauen in den Medien, in dem ich mich engagiere. Wir wollten nicht mehr darüber diskutieren, ob Frauen in der Sprache vorkommen, sondern wie das generische Maskulinum meist über Bord geworfen und durch schöne, präzise, elegante Formulierungen ersetzt werden kann. Das umstrittene Gender-Sternchen für Menschen, die sich weder als Mann noch Frau definieren, kam in den letzten Jahren in der Diskussion mit großer Wucht dazu. Wie und wann es richtig verwendet wird, wann besser nicht und wie es nicht zum Vorwurf des vermeintlichen Genderwahns führen muss, das wird hier anschaulich erklärt. Christine Olderdissen hat eine wunderbare Art, über Sprache zu schreiben. Kreativ, präzise, gelassen und immer auch mit Augenzwinkern. Sie liebt das geschriebene Wort, will Frauen sichtbar machen und fordert Respekt für die geschlechtliche Vielfalt aller Menschen. Ich bin überzeugt, dass es auch für andere ein Vergnügen sein wird, sich auf 224 Seiten sprachlich bereichern zu lassen. Mit Kreativität und ohne Krampf gegen das Gender-Dilemma. Ich schenke es meiner Freundin Eva aus Studientagen. Anfang der 90er Jahre, als ich noch vehement meinte, Student zu sein, später Journalist, das reiche doch. Nächtelang habe ich im Kreis der neuen Freundinnen über Feminismus diskutiert und langsam wurde mir klar, dass auch ich nicht nur mitgemeint sein will als Frau. Eva und die anderen waren einfach überzeugender als das generische Maskulinum.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Mama, so heißt der erste Roman der österreichischen Schriftstellerin und Drehbuchautorin Jessica Lind. Ganz einfach Mama, aber der Verlag warnt schon mal vor und schreibt, was als klassische Beziehungsgeschichte beginnt, entfaltet Seite für Seite einen subtilen Horror. Ja, und über diesen interessanten Mix will ich mal reden mit Sonja Hartl, das ist unsere Expertin für Spannungsliteratur. Hallo, ich grüße Sie.
Hallo.
Fangen wir mal vielleicht vorsichtig an mit der Beziehungsgeschichte. Was ist das denn für eine?
Das ist die Beziehung zwischen Amira und Josef. Sie sind jetzt seit einiger Zeit zusammen und Amira möchte ein Kind. Und es klappt aber nicht so und deshalb fahren sie jetzt zusammen zu Josefs Ferienhütte im Wald, um mal auszuspannen. Und da zeigt sich dann aber, dass Josef offenbar gar nicht mehr so sicher ist, ob er auch ein Kind will. Und Amira schiebt das alles so ein bisschen weg und sie sagt, das ist die Umgebung, deshalb hat er Zweifel. Er war das letzte Mal dort als Kind, dort ist sein Vater ums Leben gekommen, das belastet ihn alles und außerdem hat sie jetzt ihren Eisprung und sie will Sex mit ihm haben. Und Josef sträubt sich erst, aber dann kommt es eben zu einer zauberhaften Nacht auf einer geheimnisvollen Lichtung und ja, dann wird Amira schwanger.
Und wo kommt jetzt der Horror in die Geschichte?
Der kommt mit dieser Schwangerschaft sozusagen. Das ist von Anfang an so ein leiser Grusel da. Es ist eben eine einsame Hütte im Wald. Es gibt einen geheimnisvollen Wanderer, der Josefs verstorbenem Vater so ähnlich sieht. Und eine Hündin, der Amira versehentlich die Welpen wegnimmt und die so ein bisschen auf Rache jetzt sind. Und dann geht aber der Horror tatsächlich erst mit dieser, ja, zauberhaften Nacht auf der Lichtung los, denn nachdem Amira schwanger geworden ist, kehren sie 8 Monate später wieder in diese Hütte zurück und auf einmal wird aus diesem leichten Grusel eine sehr große Bedrohung. Da ist die Ruhe, die sie zu erdrücken scheint, da sind die Bäume, die irgendwie unheimlich sind, immer wieder diese Hündin und auch mit Josef scheint was nicht zu stimmen. Der ist sehr besorgt und telefoniert heimlich mit seiner Mutter. Und dann verlässt Amira eines Nachts diese Hütte, geht auf diese Lichtung und entdeckt dort ein 2-jähriges Kind. Und dieses Kind soll ihr Kind sein, das sie vor 2 Jahren bekommen hat.
Also da funktionieren jetzt so die realistischen Bezüge ja dann nicht mehr, wenn da auf einmal dieses Kind da ist. Ist das jetzt irgendwie als Traum erzählt oder sonst wie als nicht reales Geschehen?
Ja, es ist kein Traum, es ist auch definitiv keine Realität. Es gibt immer so scheinbar logische Erklärungen. Also diese Nacht auf der Lichtung, wo sie das Kind entdeckt, könnte natürlich ein Zeitsprung sein. Und es gibt auch die Deutung, dass Amira durch die Geburt traumatisiert wurde und vielleicht Erinnerungslücken hat. Sie könnte auch einfach überanstrengt sein von einem 2-jährigen Kind und deswegen sind so die Zeiten ineinander geflossen und vielleicht ist sie auch einfach ein bisschen fahrig, aber da kommt immer noch mehr dazu, was diese Realitäten und Erklärungsversuche so ins Wanken bringt. Da ist wieder Josef, der für sie weiterhin eine Bedrohung ist, aber es gibt auch diese Hinweise, dass möglicherweise Amira die größere Bedrohung für dieses Kind ist und irgendwann war ich mir dann zumindest sicher, dass es 2 Realitäten gibt. Eine, in der Amira noch schwanger ist und eine, in der sie ein 2-jähriges Kind hat. Aber da eröffnet sich ein ganz großer Deutungsraum, in dem man sich dann bewegt.
Und dieser große Deutungsraum, dieses vieldeutige Erzählen, spiegelt das vielleicht so ganz unterschiedliche Wahrnehmungen von Mutterschaft? Wäre das eine Lesart für diese Vieldeutigkeit?
Das ist sogar die interessanteste Lesart an diesem Buch, finde ich. Denn Lind arbeitet mit ganz vielen Motiven, die man schon kennt. Gerade aus feministischer Literatur und Literatur, die sich mit Mutterschaft auseinandersetzt. Also diese veränderte Beziehung zur Natur. Die Auseinandersetzung mit der Hündin war ja erst voriges Jahr recht prominent von Pilar Quintana auch aufgegriffen. Und es gibt sogar einen Punkt, an dem dann Amira den Wald nicht mehr verlassen kann. Und da muss ich natürlich auch an Haushofers die Wand denken. Und diese Motive kennt man also irgendwoher und die haben auch alle ihre Deutungen, die sie schon mitbringen. Und Lind montiert das nun sehr neu zusammen und vor allem hat sie so eine trügerisch schlichte Erzählstimme, die das Ganze eng zusammenhält, aber gerade aufgrund ihrer Schlichtheit keine Deutung bevorzugt, sondern eben diesen Raum eröffnet, in dem sich ja diese subjektiven Erfahrungen von Mutterschaft, die es ja trotz aller Ähnlichkeiten gibt, spiegelt. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich in Frage stelle, ob es diese Mutterschaft, diese Nacht auf der Lichtung, mit der alles angefangen hat, tatsächlich gegeben hat. Vielleicht ist das Ganze auch eine große Traumaverarbeitung.
Wie das Ganze jetzt ausgeht oder ob das irgendwie aufgelöst wird, das sollten wir natürlich nicht verraten jetzt in dem Gespräch. Aber vielleicht können Sie uns sagen, wie sind Sie denn aus dem Buch rausgekommen? Auch mit einem Gefühl des Horrors am Ende?
Vielleicht nicht Horror, aber ein bisschen verstört war ich schon, denn es ist schon alles unheimlich. Es ist so eine konstante Unheimlichkeit, die sich durch dieses Buch zieht. Und ich war dann aber vor allem doch sehr angetan im Nachhinein durch diese vielen Aspekte. Und vor allem, ich verrate wirklich nicht, was es ist, aber sie findet eine Auflösung, die ich, wenn ich sie jetzt erzählen würde, würde sie unfassbar krass klingen. Aber tatsächlich ist sie es gar nicht, sondern je länger man darüber nachdenkt, weiß man, es ist eigentlich die einzig mögliche Auflösung und sie fügt sich wunderbar ein in diese, ja, Schauergeschichte über Mutterschaft.
Jetzt haben Sie aber hier einen Spannungsberg aufgebaut, Sonja Harte, für den Roman Mama von Jessica Lind im Verlag Krämeyer und Scheria ist der erschienen. Herzlichen Dank für diese Rezension. Ein Berliner Literaturhaus hat eine neue Idee zur Vermittlung von Gegenwartsliteratur. Vom Literaturforum im Brecht aus kommt diese Idee. Das Haus veröffentlicht sogenannte Lektüreschlüssel für ganz neue Romane. Kennen Sie vielleicht aus der Schule solche Lektüreschlüssel? Hier geht es aber eben nicht um die Schule, sondern um das freie Lesen. Was das soll und wie das geht, das möchte ich mir jetzt mal genauer anschauen. Einmal mit der Schriftstellerin Svenja Leiber, denn für ihren Roman Casimira gibt es so einen neuen Lektüreschlüssel. Seien Sie willkommen, Frau Leiber.
Hallo.
Hallo. Und der Mann hinter dieser Idee ist Christian Hippe, der Leiter des Literaturforums. Der ist hier im Studio. Guten Tag, Herr Hippe.
Guten Tag.
Jetzt, Svenja Leiber, wie war das denn bei Ihnen, als Sie gehört haben, jetzt wird es für Ihren Roman einen Lektüreschlüssel geben? Wehte Sie da sowas an wie, oh, jetzt bin ich eine Klassikerin mit eigenem Lektüreschlüssel?
Eigentlich gar nicht. Ich hatte von dem Lektüreschlüssel schon gehört, weil ich den für Sharon Otoos Buch Adas Raum gesehen hatte und fand es eigentlich eine gute Art, nochmal mit Zeit auf zeitgenössische oder gerade erschienene Romane einzugehen und die Idee, eine Grundlage für einen Diskurs überhaupt zu schaffen, finde ich in der auch sehr schnelllebigen Zeit von Romanen oder Veröffentlichungen eigentlich sehr, sehr interessant. Ich war natürlich total gespannt, wie das aussehen wird dann bei mir und habe dann erst im Nachhinein gesehen, okay, es wird immer mit der gleichen Methode anscheinend gearbeitet. Also alle Lektüreschlüssel werden gleich gebaut und auch das finde ich in vieler Hinsicht sehr interessant, weil es eine Art hierarchiefreies Betrachten erstmal der Texte ermöglicht.
Ja, das werden wir uns gleich anschauen, wie die Lektüreschlüssel gebaut sind. Aber vielleicht erstmal, Christian Hippe, was ist denn überhaupt die Grundidee oder warum sind Sie überhaupt darauf gekommen, sowas jetzt zu machen für Gegenwartsliteratur?
Ja, als Literatur ist es unsere Aufgabe, die Literaturvermittlung. Das machen wir mit Lesungen und Buchvorstellungen. Dadurch gewährleisten wir Möglichkeiten einer persönlichen Begegnung mit AutorInnen. Aber Lesungen, Buchvorstellungen, Premieren sind eher dazu da, Lust zu erwecken, Neugierde zu stiften. Vermittlung geht darüber hinaus und das leisten die Lektüreschlüssel, indem sie wirklich LeserInnen an die Hand nehmen, also eine Handreichung sind im besten Sinne und eben Lektüren vereinfachen, aber eben auch analytische Zugänge möglich machen und begünstigen.
Und wie das dann funktioniert, Svenja Leiber, vielleicht können Sie uns das ein bisschen erzählen anhand des Lektüreschlüssels für Ihren eigenen Roman Casimira. Wie ist der denn gebaut?
Wie der Lektüreschlüssel gebaut ist, meinen Sie? Oder der Roman?
Ja.
Also wenn ich das richtig überblicke, gehen die immer gleich vor, mit einer Erstinformation, dann eine relativ ausführliche Inhaltsskizze, dann Figurenklärung, also tatsächlich auch eine Aufführung der gesamten Figurengruppe, dann eine Worterklärung, Erzählstruktur und dann eigentlich eine Art Interpretationsansatz, der aber auch deutlich offen gehalten wird. Und am Ende gibt es noch biografische Informationen zur AutorIn beziehungsweise auch zur AutorIn des Lektüreschlüssels selbst und eine kurze Beschreibung jeweils immer der Premierenlesung, die ja auch jeweils immer im Brechthaus stattgefunden hat. Und das ist natürlich sozusagen formal sehr strikt aufgebaut und für mich persönlich als Autorin eines Romans wird es natürlich da interessant, wo der Interpretationsansatz kommt, wo man natürlich mit ein bisschen Sorge irgendwie hinblättert oder guckt, mal sehen, was mich jetzt hier erwartet. Und das finde ich aber trotzdem, weil es so offen gelassen ist, auch natürlich ausgesprochen interessant. Selbstverständlich ist es immer für Schreibende spannend zu sehen, was machen LeserInnen aus dem Text. Das ist natürlich bei Kritiken schon, wenn ich Kritiken lese, will ich das ja erfahren eigentlich. Was macht mein Text mit LeserInnen? Und hier ist einfach viel mehr Raum und Zeit und das ist ja das, was wir leider in der Literaturkritik immer mehr entbehren, dass durch Ökonomisierung des Betriebs Zeit und Raum immer mehr eingeschränkt werden und wir als Autorin das natürlich merken auch und sehen, das ist oft mit Hast oder unter Druck geschrieben bei Kritiken und das taucht hier überhaupt nicht auf, sondern es ist tatsächlich ein Eingehen auf Motive, die mir auch sehr wichtig sind, ein Eingehen auf Themen und so, die nie Platz finden in der Literaturkritik eigentlich. Also so kenne ich das jedenfalls nicht.
Ja, so viel Platz hat tatsächlich keine Literaturkritik. 44 Seiten hat der Lektüre-Schlüssel zu Ihrem Buch, Frau Leiber. Und Sie haben es ja so ein bisschen gerade schon beschrieben. Also es gibt den Handlungsabriss, sehr ausführlich, Figurenvorstellung, Charakterisierung von Sprache und Perspektive, Ansätze zur Interpretation. Ist da aber nicht doch die Gefahr, dass dann, Frage jetzt an Sie beide, dass dann interessierte Leute nach dem Text sagen, ja, weiß ich jetzt Bescheid, wie der Roman funktioniert und was er mir sagen will, lesen muss ich ihn jetzt eigentlich nicht mehr?
Dazu muss man vielleicht auch noch mal auf dieses ganz grundsätzliche Format zu sprechen kommen. Es sind kostenfreie EPUBs. EPUBs, dazu braucht man einen E-Book-Reader, aber dann kann jeder sozusagen einen leichten Zugang dazu finden. Dieses EPUB-Format ist sehr fluide. Es stellt sich sozusagen auf jedem mobilen System anders dar und es ist nichts zwischen zwei Buchdeckeln geklemmtes. Also alleine schon sozusagen diese ganz grundsätzliche Form formuliert keinen abschließenden Deutungsanspruch. Mhm. Und auch die Rubrik, die eben anklang, wo es um interpretatorische Ideen ging, heißt ja wirklich auch interpretatorische Ansätze. Auch da ist selbstverständlich, dass, weil einfach jetzt, es gibt keinen langen zeitlichen Abstand, es gibt keine große Forschungsliteratur, die bereits rezipiert werden könnte. Das sind sozusagen Versuchsbewegungen, aber als solche, als ein auch Prüfstein der eigenen Lektüre, finde ich die ungemein spannend und aufschlussreich.
Und was würden Sie sagen, Svenja Leiber? Bleibt da genug Neugier übrig nach so einem Lektüreschlüssel?
Also davon gehe ich eigentlich schon aus. Also und ich verstehe den tatsächlich eben als Anregung zum Diskurs. Und das ist das auch, was mich daran interessiert, dass über Bücher mehr diskutiert, gesprochen wird, nicht nur eben im Feuilleton, sondern auch untereinander. Und dass das Brechthaus eigentlich versucht, so eine Art Diskursgrundlage zu schaffen, finde ich einfach einen sehr interessanten und guten Ansatz. Und was jetzt inhaltlich, also wen jetzt das Interesse verlässt, weil jemand meint, man hätte jetzt sozusagen alles verstanden, das könnte man natürlich, also natürlich könnte man sagen, die Gefahr des Spoilerns ist in so einer sehr detaillierten Inhaltsangabe natürlich gegeben oder ist einfach so. Deswegen würde ich es auch nicht 3 Tage nach Erscheinen unbedingt gleich schon im Internet haben wollen, so einen Lektüre-Schlüssel, aber diese Gefahr oder dieses, ja, dass sozusagen der Inhalt erzählt wird, ist natürlich mit Klappentexten, allen Vorabtexten und Kritiken gegeben. Also entweder man bekommt dadurch Interesse an einem Text oder eben nicht. Das ist, das sehe ich jetzt nicht wirklich als Gefahr. Ich fand außerdem interessant, auf mich kamen jetzt auch inzwischen haben zwei Schulklassen das Buch auch bearbeitet und auch für die wäre Sicherheit so ein Lektüre-Schlüssel tatsächlich auch hilfreich und interessant, weil der Umgang mit zeitgenössischer Literatur ja auch gelernt werden will.
Jetzt sind gerade 3 neue Lektüre-Schlüssel erschienen. Dazu gehört auch der zu Ihrem Roman, Svenja Leiber. Und im Frühjahr gab es schon den ersten Schwung mit 3 solchen Texten. Christian Heppe, haben Sie da schon Erfahrung gemacht von Leuten, die diese Schlüssel nutzen und davon erzählt haben?
Also ich weiß, dass die Autoren und Autoren die gerne weiterreichen. Und wir haben wirklich da durchgehend, wo wir in einem persönlichen Kontakt stehen, immer wieder einen ganz tollen Rücklauf bekommen. Wir wünschen uns noch viel mehr Feedback. Das ist ganz einfach möglich, uns zu schreiben. Also wir sind neugierig auf noch mehr Stimmen. Wir haben etwas zu spät daran gedacht, dass man ja mal so einen Zähler einbauen könnte, um überhaupt mal diese Abrufe der Lektüre-Schlüssel im Blick zu behalten. Aber auch da, sozusagen mit Verzögerung, zeichnet sich jetzt ab, dass da eben auch über 500 Abrufe geschehen. Und das ist wirklich toll. Also, und damit ist es ja sozusagen nicht zu Ende, sondern die stehen weiter zur Verfügung. Und insofern wird das schon wahrgenommen. Und was ich eben auch ganz besonders toll finde, es ist gar nicht so einfach immer für uns auch dann wirklich begeisterte AutorInnen zu finden, die Zeit haben, einen Lektüre-Schlüssel zu verfassen. Erstmal das Handwerk, Figurendarstellung, Figurenübersicht, Wortsacherklärung, Inhaltsangaben. Das ist eigentlich literaturwissenschaftliches Handwerk, aber es wird ja gar nicht mehr so in dem Maße vermittelt. Und es macht einfach Arbeit und Mühe. Also ich habe großen Respekt auch vor den Verfasserinnen dieser Lektüre-Schlüssel. Und da erlebe ich aber auch immer wieder ein unglaublich tolles Feedback und glaube, dass sich sozusagen auch auf diese Art und Weise nochmal die Idee transportiert und auch noch andere LiteraturwissenschaftlerInnen motiviert werden, macht da doch mit. Man profitiert wirklich in sehr großem Maße davon.
Und es gibt jetzt seit diesem Jahr 6 solcher Lektüre-Schlüssel zu den neuen Romanen von Jörg-Uwe Albig, Angela Lehner, Svenja Leiber eben, Axel Ruhoff, Esther Becker und Sharon Dodor. Otu, 6 Lektüre-Schlüssel vom Literaturforum im Brechthaus, unter anderem zu Svenja Leibers Roman Casimira. Mit ihr haben wir gesprochen und mit Christian Hippe, Leiter des Literaturforums im Brechthaus. Danke Ihnen beiden sehr für das Gespräch.
Sehr gerne.
Vielen Dank, ja.